In dieser Folge spreche ich mit Seelensporttrainerin Sibylle Ahrens. Sie erzählt uns, mit wie vielen unterschiedlichen Verlusten sie in ihrem Leben bereits konfrontiert wurde, sei es der Verlust des Onkels, wo sie selber noch Kind war, oder der Verlust ihrer Eltern und der schwerste, wie sie selber beschrieben hat, der Verlust des eigenen Kindes, das viel zu früh geboren wurde und dann auch viel zu früh sterben hat müssen. An der Stelle auch gleich eine Triggerwarnung. Es geht eben um Frühgeburten, es geht um den Tod des Kindes. Und wenn du dich da noch nicht da stabil genug fühlst, dann bitte hör dir die Folge jetzt nicht an und vielleicht dann einfach zum späteren Zeitpunkt. Es war ein sehr berührendes Gespräch mit der Sibylle. Ich wünsche dir jetzt beim Zuhören, dass du all die Emotionen, die du dabei spürst, gut annehmen kannst und auch zulassen kannst, und bin mir sicher, dass du viel für deinen Trauerweg aus Sibylles Erfahrung für dich mitnehmen kannst. Und wenn du selber, so wie Sibylle, andere Menschen und ihre Gefühle gern begleiten wollen würdest mit diesem Bewegungskonzept von Seelensport, dann gibt es dafür natürlich die Ausbildung und du kannst selber Trainer oder Trainerin werden. Es gibt eine Warteliste, da kannst du jetzt draufsetzen. Du findest den Link in den Shownotes und wir bieten am 27. Januar ein Infowebinar zur Ausbildung an und der nächste Ausbildungsstart ist auch schon Ende März. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Liebe Sibylle, ich freue mich riesig, dass du heute hier dabei bist im Podcast Trauerwelle und wir über in deinem Fall auch sehr viele Verluste sprechen und dass du überhaupt so offen und ehrlich sein wirst und mit uns deine Erfahrungen teilen wirst. Dafür jetzt schon mal ein großes Dankeschön. Vielleicht magst du dich einfach mal selber vorstellen. Wer bist du überhaupt? Wo lebst du? Was machst du so? Erzähl uns ein bisschen von dir.
Hallo, liebe Kathi. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich bin Sibylle, bin glücklich verheiratet, Mama von zwei Töchtern und lebe mit meiner Familie, unseren zwei Hunden und unserer Katze im hohen Norden Deutschlands, in Schleswig-Holstein, so circa 30 Kilometer nördlich von Hamburg entfernt. Hauptberuflich bin ich kaufmännische Angestellte und nebenberuflich auch Seelensporttrainerin.
Genau.
Ja, und mein Leben ist geprägt von Verlusten und Abschieden unterschiedlichster Form von Menschen und Tieren, darunter auch viele Verluste durch Tod. Und mein schwerster Verlust ist der meiner erstgeborenen Tochter. Chiara kam 2004 als Frühchen zur Welt und starb knapp 3,5 Monate später in meinen Armen. Ja, und das Thema, ich habe kurz gesagt, also Verlust durch Tod, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Ich bin schon ganz früh mit dem Tod in Verbindung gekommen. Ich war knapp 5 Jahre alt. Da starb mein Onkel durch Suizid. Und ich habe das so erlebt, dass meine Familie ganz traurig war. Es gab viele Tränen und ich wurde aber außen vor gehalten. Ich habe nur gespürt, dass etwas Schlimmes passiert ist und die ganze Familie traurig ist und ich konnte damit gar nicht umgehen. Ich habe in der Folge auch viele Albträume gehabt über Wochen und Monate. Meine Mutter hat mir später auch mal gesagt, das würde sie niemals wieder machen, um mich nicht einzubeziehen, denn ich konnte das ja gar nicht greifen.
Vielleicht kurze Frage dazwischen, hat sie die dann schon, sage ich mal, aufklärt, also dass der Onkel verstorben ist, das hat sie ja sicher gesagt. Aber
ja,
wie
das
er
kann ich
verstorben
jetzt.
ist, wahrscheinlich weniger, oder?
Nee, das nicht. Und wirklich so, ich konnte es halt, ja, ich kann es noch nicht mal bestätigen oder verneinen, dass ich jetzt sage, ja, das war so, das hat sie mir dann und dann gesagt. Ich kann mich eben, ich war ja so klein noch, nur an Situationen erinnern, dass sie dann eben weggegangen sind, alle im Wohnzimmer und die Tür zu und dann wurde da gesprochen und ich war eben so außen vor und ich konnte das ja gar nicht greifen, was passiert war. Ja, und dann starb 1991, also ich war knapp, das muss ich überleben, knapp 18 Jahre alt, starb meine Omi. Also Großväter habe ich nie gehabt, nie kennengelernt. Und meine Omi, die lag vorher schon 9 Jahre im Heim, halbseitig gelähmt durch mehrere Schlaganfälle. Und das war ein Tod, ja, der war noch irgendwie weit weg, ein Stück weit. Wir haben sie zwar immer regelmäßig besucht, mein Vater jede Woche und über all die Jahre. Und aber da ist mir so prägnant zum Beispiel in Erinnerung geblieben, dieser Abschied auf dem Friedhof. Also ich habe ja über die 9 Jahre, ich war ja noch jung, auch als meine Omi dann ins Heim kam. Und es war nicht diese vielleicht typische Verbindung zu einer Oma, weil man ja, ich habe sie ja so bewusst dann ganz viel eben so im Heim dann erlebt und eben ganz anders. Und aber es war auch eben prägend, dieser Abschied. Und zwar war es bei ihr eben so noch eine Verabschiedung im Sarg und dann 2 Wochen später nochmal wieder die Urnenbeisetzung.
Das heißt, du hast sie auch gesehen als verstorbene
Nein,
Person?
da hab die, sie habe ich nicht gesehen. Und das war dann wirklich nachher das erste Mal, dass ich einen Sarg erlebte. Und das war für mich aber trotzdem auch irgendwie, ja, ich kann noch nicht mal die richtigen Worte finden, aber es bedrohlich war. Ich fand es jedenfalls ganz schlimm in dem Moment. So, und sah ihn auch noch wegfahren. Und dann hätte es für mich danach eben auch gut sein können. Und dann musste man danach nochmal, ich weiß nicht genau, 14 Tage später, nochmal wieder dann in die Kapelle für die Verabschiedung. Und dann wurde es wieder aufgerissen. So, und das war ja nun auch noch bald etwas älter, das erste Mal so ein richtiger Verlust mit Tod und dann die Beisetzung. Ja, und knapp ein Jahr später starb meine Oma. Und sie war jetzt viele Jahre schon bei uns in die Nähe gezogen, weil sie alleine nicht mehr so klar kam. Sie wohnte noch alleine. Und da hat sich dann eine ganz innige Verbindung zu meiner Oma entwickelt. Über all die Jahre, ich war ganz viel da und das war schön. Und die letzten Wochen vor ihrem Tod war sie auch nie alleine. Hatten sich meine Mutter und meine Tante auch abgewechselt. Immer war jemand da. Ich habe das auch übernommen. Und als sie starb, rief mich meine Mutter kurz danach an. Und dann bin ich hingefahren. Und da bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit einem toten Menschen. Und ich bin dann in ihr Schlafzimmer gegangen, habe die Tür zugemacht. Und ich war wirklich schon überwältigt von dieser Energie, diesem Frieden, diesem tiefen Frieden. Ich habe eine Kerze angezündet für sie. Ich war mit ihr alleine. Ich hatte die Möglichkeit noch, mich wirklich zu verabschieden. Und dann war es so, dass meine Oma auch sehr gläubig war. Dann kam noch, das noch der Pastor. Und meine Tante kam und dann wurde sie ja da ein Stück weit wie ausgesegnet. Und so nennt man das, glaube ich. Und das war so schön. Die ganze Zeit brannte die Kerze und wie war vorher, hatte sie die Sachen noch angezogen bekommen. Und es war wirklich so friedvoll. Und als sie nachher abgeholt wurde, dann bin ich ihr mit der Kerze hinterhergegangen. So lange, bis ich das Auto nicht mehr sehen konnte. Und dann habe ich die Kerze ausgepustet. Und ja, meine Mutter
Wie
war.
alt warst du da jetzt nochmal?
Da war ich dann ja ein Jahr später, knapp,
19.
also da war ich nur 18, 19.
19, ja.
Meine Mutter hat mir auch gesagt, dass das so schön für sie war mit dieser Kerze, dass ich die dann so lange eben und sie irgendwie begleitet habe. Und für alle, also uns alle, hätte das in dem Moment auch gut sein können. Also ich hätte jetzt nicht die Verabschiedung auf dem Friedhof nachher später nochmal gebraucht, weil es so schön war. Und ich habe einfach diesen Frieden gespürt. Es war alles leicht, es war hell. Und von dem Moment an wusste ich auch, das ist alles gut. Also der Tod ist nichts Schlimmes für mich. Rückblickend würde ich sagen, war das auch schon ein Meilenstein, der mich vorbereitet hat auf das, was dann 2004 kam, als meine Tochter viel zu früh auf die Welt kam und Chiara dann 3,5 Monate später in meinen Armen starb. Und ja, das war die prägendste Zeit meines Lebens. Also viel zu früh. Ich war
Wie vielte Woche warst du da,
im
wo sie
sechsten
geboren
Monat schwanger. Ich war auf
wurde?
dem ich hatte Urlaub, ich war auf dem, dann war der erste Arbeitstag, ich war auf dem Weg zur Arbeit und in der Bahn sitzend merkte ich plötzlich einen Stich und im Rücken, dachte nur, ach, dann müsstest du dich heute Abend vielleicht mal ein bisschen bewegen noch. Ja, und dann stieg ich aus und merkte, dass was wegläuft. Und dann bin ich auf die Bahnhofstoilette und habe gemerkt, dass Fruchtwasser austritt. Und ich war noch nicht mal bei der Hebamme. Und pflichtbewusst rief ich sogar erst meiner Firma an, ich komme später, ich verliere
Krass.
Fruchtwasser, musste dann zurück. Dann bin ich sogar zurück. Dann schaltete das wie auf Automodus. Also dann ging es ins Krankenhaus und die sagten mir dann, ja, es könnte sein, dass heute ihre Tochter zur Welt kommt. Wie kann ich sagen, ist ja alles noch viel zu früh. Aber in dem Moment muss der Körper einfach schon so mich selbst geschützt haben, sozusagen, dass ich klar denken war dann gar nicht mehr. Es endete dann tatsächlich in einer Not-OP, einem Notkaiserschnitt, weil ich eine aufsteigende Infektion hatte, wie sich dann rausstellte. Und dann wurde Chiara geholt. Ja, und das war dann, ich bin ja natürlich getrennt worden. Ich habe das ja dann gar nicht mehr mitbekommen. Und als ich aufwachte, da war das in mir, ja, noch Nachwehen, die sich aber anfühlten wie ihre zarten Tritte. Ich konnte das überhaupt nicht fassen. Ich wurde in einem normalen Krankenzimmer mit anderen älteren Menschen wach. Das haben sie bewusst so gemacht, damit ich dann nicht mit jungen Müttern oder so zusammen bin. Aber es war für mich irgendwie, und ich konnte es ja noch gar nicht greifen. Also ich konnte es überhaupt nicht realisieren. Und dann passierte genau der Prozess, der normal eben passiert. Ich hatte den Milcheinschuss und das ging ja alles in einer ganz großen Geschwindigkeit vonstatten, was der Körper dann leistete. Und habe dann vom ersten Tag an abgepumpt, damit sie ihre Milch bekommt. Und dann verliefen auch, dann sagt man immer bei Frühchen, das sind die ersten 3 Tage sehr kritisch wegen Gehirnblutung. Und das hatte sie alles nicht, hat das gut überstanden. Sie war zwar von Anfang an, musste sie beatmet werden.
Hast du sie angreifen, berühren dürfen oder wie stellt,
Und
weil
da noch
kann man sich auf das
nicht, da habe ich
vorstellen?
dann ein Foto ja erstmal gekriegt. Ich konnte nach der Operation auch nicht sofort aufstehen. Als sie dann brachten sie mich ja dann mit dem Rollstuhl rüber, weil ich gar nicht laufen konnte. Ja, nein, da war es dann über den Inkubator, das Anschauen. Und aber über die Zeit entwickelten sich Komplikationen, die sie dann auch irgendwie ja, bekommen hat und alle gemeistert hat, dass die Ärzte auch sagten manchmal, was da für ein großes Herz ist. Also es war wirklich eine Kämpferin. Und das ist eben mein Gefühl, dass sie hat es für mich gemacht, dass ich einfach die Zeit habe. Dass ich die Zeit habe mit ihr, um das zu realisieren. Die blieb dann ja fast sozusagen die Zeit, wie die Schwangerschaft noch war.
Ja, voll. 3,5 Monate hast du
Und
gesagt, gell?
es war eine Entwicklung ja auch natürlich auch in mir. Körperlich, überall sah man die glücklichen Mütter, ne, mit dem Kind und ich lebte nur noch auf der Intensivstation. Oft verstecken quasi hinterm Inkubator, weil ich hoffte, nicht wieder irgendeine Hiobsbotschaft, wenn wieder was war. Und trotzdem, auch rückblickend, kann ich sagen, dass ich all diese Zeit schon sowas wie auch Vortrauer hatte.
Vorgezogene Trauer, ja, kennst du
Jetzt
das?
war alles dabei.
Ja.
Es war die pure Hoffnung, dass alles gut wird. Es war die Verzweiflung, es war die Wut. Es kam natürlich, was kam später dann? Die große Scham und die Schuldgefühle. Die habe ich lange, lange mit mir getragen, dass ich das nicht geschafft habe, nicht für mein Kind gesorgt habe, dass ich es nicht hinbekommen habe und nichts gespürt habe. Ich ja, konnte es nicht wahrnehmen. Letztlich glaube ich aber, das ist meins, dass sie ein Stück weit auch mir das Leben gerettet hat, weil wenn die Infektion aufgestiegen wäre weiter, hätten wir beide
Ja.
daran sterben können und dass sie dafür gesorgt hat, dass die Fruchtblase platzt. So, und
Und in dieser Zeit, in diesen 3,5 Monaten, warst du da die ganze Zeit im Krankenhaus? Hast du dort auch übernachtet oder bist du irgendwann wieder home und dann hin und her die ganze Zeit? Oder wie kann man sich das
ja, genau.
vorstellen?
Also ich habe zu Anfang war ich natürlich da, aber es war für mich ja nicht, ich konnte ja nicht bei ihr sein. Ich wurde ja untergebracht, aber ich wurde dann ja, gab es ja nur ein Zimmer sozusagen auf einer normalen Kranken, also
Ja.
normale Krebspatienten. Ich hatte eine alte Dame mit Krebs daneben. Dann manchmal Übergänge, also von die Einlieferung irgendwelche OPs hatten. Und ich bin dann auch wieder nach Hause und jeden Tag eben da gewesen. Immer. Und auch wenn die Schwester nachher mal sagt, sie muss noch mal einen Tag zu Hause bleiben und sich ausruhen. Nein. Nein.
Das kann
Das
man
war
ja,
für mich
also
nie,
kann
sie
man
brauchen
vorstellen.
nachher die Kraft. Ich konnte das gar nicht. Ich konnte das. Das war für mich nicht vorstellbar, dass ich das gemacht hätte. Ich brauchte die Nähe. Und als es dann soweit war und ich sie wenigstens auch auf die Brust bekam, habe das sogenannte Känguru, dieses Anfühlen, so Nähe zu spüren. Das war ja auch so für mich so berührend. Und wenn Schicksalsschläge kamen, dann wusste ich auch, das geht dann. Das kriegen wir auch alles hin. Also es ist unfassbar, was das für ein Denken so verändert. Und es hat mich unglaublich Demut vor dem Leben gelehrt. Sieh, dass das einfach ein kostbares Geschenk ist. Ein Kind sowieso, ein gesundes Kind. Noch viel mehr, naja, vielleicht noch viel mehr wäre jetzt. Nein, das sind nicht die richtigen Worte. Also, Leben ist kostbar.
Und wie war das dann in dieser Zeit? Hast du da irgendwie Unterstützung gekriegt, also vom Klinikpersonal, oder hast du da direkt Trauerbegleitung schon in dieser Zeit gehabt oder erst danach? Wie bist du da irgendwie oder alleinlassen gewesen? Oder ja, erzähl da mal, wie war das in dieser Zeit?
Also, die haben das schon, daran erinnere ich mich auch, angeboten, dass es da was gibt, mal Flyer in die Hand gedrückt, also das Klinikpersonal, die Ärzte, dass es auch da Psychologen gibt. Und es lag auch aus, so, aber es war nicht die Zeit für mich, das zu machen. So, meine Eltern haben mich auch wunderbar unterstützt. So, also ne, die sind dann auch mal gefahren und ich konnte ja zu Anfang auch aufgrund der Narbe nicht selber fahren. So, und ja, das war schon, ja, es war ein Weg, den ich auch alleine gegangen bin. Freunde da gewesen, die auch da waren, wenn ich zu Hause war, auch unterstützen. Das war großer Halt, weil einfach kam ganz liebe Freundin, die wirklich dann immer regelmäßig kam. Weil einfach Frühstück mitbrachte, sich darüber auszutauschen, auch zu unterstützen, ja, wenn Hoffnungsmomente da waren, auch sich mitzufreuen und da zu sein, wenn die Trauer dann groß war. Ja, es war schon eine ganz intensive und prägende Zeit. Und ja, wie ich ja vorhin sagte, auch so das vorweggenommen, das war alles irgendwie dabei und irgendwie unterbewusst. Also mein Unterbewusstsein hat es auch gespürt, dass es in welche Richtung es geht, glaube ich schon. Und irgendwann kam das Gespräch eben auch mit den Ärzten, dass sie sich nicht weiterentwickelt normal. Und die Entscheidung dann zu treffen, ihr den Weg freizumachen, dass sie entscheidet, welchen Weg es gibt. Natürlich wurde sie medizinisch unterstützt. Und das war die schwerste in meinem Leben. Und doch war es auch so, dass nach dieser Entscheidung auch die nochmal so ganz intensiven Tage da waren. Weil jetzt konnte ja nichts mehr, keine Hiobsbotschaft mehr kommen. So, und dann ist ja auch unglaublich, wie der Körper das macht, dass er über Stunden, 7, 8 Stunden nicht zur Toilette muss oder so, ganz normal Bedürfnis. Sie lag auf der Brust und ja, ist dann ja, bei mir gewesen. Und ich war gerade einmal zu Hause, duschen, da kam dann der Anruf nach einigen Tagen, dass es zu Ende geht, aber die Schwester ist bei ihr und hält sie im Arm. Und dann aber machen Sie ganz in Ruhe und kommen Sie ganz in Ruhe. Und dann sind wir ganz in Ruhe auch hingefahren. Ja, so wie dann Ruhe ist, aber trotzdem nützt es ja nichts, dann nochmal über die Autobahn, ne, zu schnell.
Ja,
Und dann haben
absolut.
die Ärzte gesagt, sie wissen nicht, wie sie es gemacht hat. Sie hat sich wieder berappelt. Also, und ich weiß, sie hat auf mich gewartet. Sie hat auf mich gewartet und dann habe ich sie auf die Brust bekommen. Und dann ist sie einige Stunden später bei mir auf meiner Brust eingeschlafen. Ja, und das war Für mich im Anschluss dann, und dann wurde wirklich alles abgenommen, Überwachung, und ich hatte das erste Mal wirklich mein Kind vollständig so im Arm. Das war auch sehr prägend, bleibend, und dann habe ich sie gewaschen. Und das haben sie auch ganz schön gemacht. War dann auch eine enge, intensive Begleitung, hatten eine ganz tolle Schwester dabei und vorher schon Kleidung noch für sie ausgesucht, dass sie einfach dann ihr eigenes haben sollte. Und dann haben wir sie
Das
gewaschen.
heißt, ihr habt so irgendwie gespürt, ihr dürft jetzt euch Zeit nehmen, da ist jetzt kein Druck oder Stress von Seiten Ärzte oder so.
Ja, und das haben sie auch wirklich ganz schön gemacht, obwohl das auf der Intensivstation war, obwohl es ein Zimmer war, wo auch andere Kinder, es wurde dann die Jalousien runtergelassen und dann war auch dann kein anderer in dem Zimmer und uns erstmal die Zeit gegeben und dann habe ich sie selber rausgetragen
Ah
in
ja.
einen anderen Raum. Ich habe sie dann genommen und getragen. Ich wollte nicht, dass irgendjemand anders, mein Kind jetzt immer noch in anderen Händen ist, und ich habe das gemacht und dann haben sie einen Raum gehabt, wo wir sie dann wirklich waschen konnten. Dann habe ich sie, ja, das, was man als Mutter mal das erste Mal dann macht, das erste Mal das Kind zu waschen und dann nachher anzuziehen und dann so viel Zeit bekommen, ne, gebraucht, um Abschied zu nehmen und dann nachher das Krankenhaus dann ohne sie zu verlassen.
Und wie ist dann für die weitergegangen? Also, da steht ja dann, oh, eben die Beerdigung, Beisetzung etc., Verabschiedung. Wie war das so für die? Hast du gleich gewusst, wie, wo, was? Oder war das eine Riesenherausforderung, wo irgendwie wie gelähmt vielleicht du warst? Wie hast du das erlebt?
Nee, das haben wir auch in dem Prozess schon so miterlebt. Also, weil ich ja sagte, wir haben das irgendwie auch gespürt. Wir sind dann ja auch los und haben auch die Kleidung ausgesucht. Und für uns war das dann klar, dass es, sie gehörte jetzt so zu uns, aber wir wollen auch, und sie ist ein Teil von uns und wird immer ein Teil unserer Familie sein. Aber wir wollten keine große Beisetzung. Und ich wollte auch keinen, es waren ja auch noch anders. Also es war ja, es ist ja jetzt schon 20 Jahre, letztes Jahr waren es 20 Jahre. Und es ist eine andere Zeit gewesen damals noch. Und dann schon tatsächlich gewesen beim Bestatter mal gefragt, wie, was denn so möglich wäre, was es gäbe. Das ist noch anders als heute. Und ein kleines Grab, ja, aber nach 25 Jahren, dann könnten wir das nicht verlängern. Und da habe ich gedacht, das will ich nicht, das kann ich nicht. Also ich kann nicht an einen Ort gehen, der mir wichtig ist, und nach 25 Jahren kann ich dann, liegt da irgendwie vielleicht eine andere Platte. Und das war für mich in dem Moment auch unvorstellbar, dass ich das wollte ich nicht. Letztlich ist sie jetzt anonym bestattet worden und wir haben selber einen Baum gepflanzt im Garten und einen Findling uns ausgesucht, da ihr Namen darauf also eingravieren lassen. Und der liegt auch an dem Baum. Ja, weil
Das ist eine schöne Idee,
ich
ja.
brauchte das so für mich.
Ja.
Und genau, das war dann so wichtig für mich und für uns, dass wir das ausgesucht haben,
Ja.
dass wir einen Baum ausgesucht haben, welcher könnte da jetzt, ne, sein. Und der ist eben auch mitgewachsen. So,
Ja.
ja.
Voll,
Ja, und
voll.
das ist eben schön. Und ich merke trotzdem, ich brauche, also sie ist immer da. Es vergeht natürlich auch, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an sie denke. Und selbst ihre Schwester, die hat sie ja nicht persönlich kennengelernt, aber sie wusste von Anfang an, dass sie eine Schwester hat, und es ist ein Band da zwischen ihnen. Also es ist nicht zu leugnen. Und natürlich gibt es Momente, wo sie sie auch vermisst, die gerne gehabt hätte, eine große Schwester. Ja, und deswegen ist es so wichtig. Also auch für die Reihenfolge, dass sie weiß, sie ist nicht die Erstgeborene.
Voll, voll.
Ja. Ja,
Absolut.
und es hat mich so vorbereitet auf das, was dann noch kam. Also dann 2019.
Aber bevor
Stimmt.
wir jetzt zu 2019 springen, weil das
Oh.
ja doch ein Riesenzeitraum dann ist,
Das stimmt.
würde ich gerne nur wissen, so deinen persönlichen Umgang damit? Du hast gesagt, du hast viel dann in der Zeit nur mit dir ausgemacht oder mit Freunden etc. Aber hat es dann danach Momente gegeben, wo du gesagt hast, okay, ich schaff's nur gerade nicht, ich brauche irgendwie professionelle Hilfe? Hast du Strategien gefunden, damit umzugehen im Alltag? Weil eben das, es hat sich ja dein ganzes Leben verändert und es war extrem schwer. Ja, wie ist es dann in dieser Zeit bis 2019 weitergegangen?
Also es war und ist wirklich ein Wendepunkt. Es gibt ein Leben sozusagen vor Chiara und ein Leben nach Chiara. Dass
Macht
ich
sie
jetzt
das auch immer so, weil du das gerade ansprichst? Also bei uns ist das auch so. Wenn wir miteinander sprechen, dann ist immer so, ah, wann sind wir denn da? Ah, das war bevor Larissa gestorben ist. Und dann immer so, ah, das war danach. Also es gibt echt dieses eine Datum und man redet nur noch rund um dieses Datum herum, so wenn man heimtum miteinander redet.
ja, das ist so. Und für mich hat sich danach einfach, naja, in dem Moment stand die Welt einen Moment still. Obwohl, ich sag mal, wie ich ja sagte, wir den Weg frei gemacht haben und gesagt haben, okay, sie darf gehen, wenn sie das möchte. Und der Moment aber trotzdem, wenn es final ist, das ist ja nochmal was anderes. Und draußen dreht sich die Welt weiter. Ich weiß noch heute, wie es roch, strahlend schöner Sonnenschein. Und obwohl es im September war, es war noch warm, Sommerkleidung angehabt. Und es ist trotzdem so, draußen geht die Welt weiter und du denkst, die Welt müsste doch jetzt stehen bleiben. Und es hat eben so viel verändert in mir, meine Sicht auf die Welt, dass es vieles so wie ein Kind, das ist einfach nicht selbstverständlich, dass es einfach kommt, dass es da ist, dass es gesund aufwächst. Generell, die Werte haben sich einfach verändert und mir hat es geholfen. Ich habe ganz viel geschrieben zu Anfang. Ich habe wirklich vom ersten Tag an auch, ich hatte das schon in der Schwangerschaft geschrieben, im Tagebuch, aber ich hatte dann geschrieben und geschrieben und geschrieben und die ganze Zeit über. Während unseres Krankenhausaufenthaltes und auch im Nachgang ganz, ganz lange Zeit. Dann hat mir Bewegung geholfen, mich überhaupt zu bewegen. Natürlich, heute wäre es noch ganz anders, heute wüsste ich ganz anders damit umzugehen. Aber für mich war es zum damaligen Zeitpunkt auch keine Option, in eine Gruppe zu gehen mit ganz vielen anderen Trauernden, die, wo es dann nicht so speziell vielleicht war. Also dann ich spürte nicht die Kraft, das zu halten. Mir dann in dem Moment auch die schweren Schicksalsschläge oder ne, Erfahrungen anderer mitzutragen. Und das, da habe ich gespürt, das verkrafte ich jetzt nicht. Da durfte ich wirklich für mich alleine
Und so
gehen.
Einzelbegleitungen, also gibt ja auch Therapien und so weiter. Hast du sowas dann in Anspruch genommen auch mal oder auch nicht?
Habe ich nicht, das hatte ich nachher zu einem späteren Zeitpunkt nochmal gemacht, was auch gut war. Und ja, ich denke mal, das war auch richtig, also für mich war es richtig, vielleicht das nicht sofort, sondern einfach zu einem späteren Zeitpunkt zu machen. So, und dann nochmal Gespräche zu führen und das in einem mit ein bisschen Abstand zu sehen. Es war einfach viel, der Körper war ja auch
Ja, voll.
wirklich geschlaucht. Also es ist ja, Trauer an sich ist schon so anstrengend. Aber der Körper durch die Schwangerschaft, ich habe ja bis zum Schluss, habe ich ja abgepumpt und dann war, als ich dann aufhörte, dann kam die ganze Rückbildung. Also der Körper hatte ja den ganzen normalen Prozess auch zu durchlaufen. Das war schon für den Körper auch eine große Herausforderung. Ja, also das und immer wieder geschrieben, wie gesagt, geschrieben und geschrieben. Bewegung draußen, auch her joggen gegangen. Und das ist, dem bin
Wie
ich
alt
auch
warst
treu
du
geblieben.
eigentlich zu
Also
dem
Bewegung ist,
Zeitpunkt?
bitte?
Wie alt warst du eigentlich zu dem Zeitpunkt?
Ja, da fange ich ja jetzt schon wieder an zu rechnen. Ich meine,
Wenn es
30.
20 Jahre her sind, ja.
Ja. Genau. Weiß ich. Ja. Und das ist faszinierend, finde ich immer, wie wirklich diese Eindrücke so präsent sind. Auch wenn wir
Ja,
jetzt
voll.
wieder drüber sprechen, wo ich dann natürlich die Bilder habe, das Gefühl und die Gerüche in der Nase und so ist es. Also ich habe das jetzt auch letztes Jahr gemerkt, das war ja nun 20-Jähriges und irgendwie hat es mich nochmal in ganz besonderer Weise berührt. Und es hat mir gezeigt, also die Trauer, die wird nicht auf. Die verändert sich wirklich und es legt sich so sacht drüber. Und manchmal gibt es Momente und dann ist sie einfach da. Und dann will sie gefühlt werden. Und es hört nicht auf, weil die Liebe nicht endet.
Ja, voll.
Und das ist wirklich genau das. Die Liebe hört nicht auf. Und so trage ich sie in meinem Herzen, mein Leben lang, wie alle anderen auch. Und weiß einfach, dass das dazugehören darf.
Ja.
Und auch das Gefühl von Trauer und natürlich jetzt, ne, durch mein Zweitgeborenes, das, ja, ich erlebe ja auch alles nochmal. Das sind ja auch, und immer kommen dann die Momente, ne, sie ist auch, oh ja, sie ist nicht eingeschult worden. Ja, also sie hat diese Phase nicht erlebt. Sie hat auch keinen Führerschein gemacht, ist nicht volljährig geworden, geht nicht hinaus in die Welt. Und das sind auch immer Momente, die mich wieder berühren. Und deswegen, sie gehört wie meine zweite dazu. Meine Kinder, die sind so meine größten Lehrmeister, die zeigen mir das. Und ich bin dankbar für beide, unendlich dankbar. Ja.
Und du hast schon angesprochen, 2019 und dann ja auch 2021 sind noch weitere Verluste in deinem Leben passiert. Was ist da dann noch dazugekommen?
Ja, 2019 starb meine Mama. Die war schon länger krank und nichtsdestotrotz ging es am Ende schnell. Aber ich bin beschenkt worden, ich durfte dabei sein. Ich durfte bei ihr sein bis zum letzten Atemzug. Und ja, weiß eben auch heute durch meine schon gemachten Erfahrungen vorher, dass es eine ganz wundervolle Erfahrung ist für mich. Und da sein zu dürfen und dabei zu sein. Diese Energie, wie ich das vorhin sagte, bei meiner Oma, das war bei Chiara auch so. In dem Moment, es wurde hell, es wurde Licht und ich spürte pure Liebe und Frieden, ganz tiefen Frieden. Und das war bei meiner Mama auch so. Das war friedvoll, dass ich einfach in dem Moment, und dann machte ich das Fenster auf und war auch die ganze Zeit eine Kerze an. Das war einfach schön. Da bin ich dankbar, dass ich sie begleiten durfte.
Ja, voll.
Und es war trotzdem auch eine große Herausforderung, weil von einem Tag auf den anderen war ich für meinen Papa da. Mein Papa, die beiden lebten in meinem Elternhaus. Mein Papa aber schon an Demenz erkrankt. Die beiden haben es versucht, gut zu deckeln. Und es zeigte sich dann ganz schnell, dass er eben nicht alleine da bleiben kann. Und das ging schon innerhalb weniger Tage, das war das sichtbar, dass das nicht alleine geht. Also da war meine Mama sozusagen der Kopf und er der Körper. Und dann haben sie eine gute Symbiose so gebildet für sich. Ja, und dann hatten wir das große Glück, dass wir bei uns hier ganz in der Nähe eine Wohngruppe gefunden haben. Und nichtsdestotrotz, er musste aus seinem Haus, seinem, ne,
Voll.
alles nicht mehr, kein Auto fahren. Es war eine ganz schwierige Umstellung, die ich mir auch alles genommen habe. Und auch da zeigte sich bei ihm ganz viel Wut natürlich. Und die sich erstmal auch gegen mich richtete, weil ich ja alles weggenommen habe. Und nun war ich dann 24/7 für ihn dann. Also ich habe dadurch, dass er dann in der Nähe war, ich konnte jeden Tag hin, konnte immer bei ihm sein. Das war ganz wunderschön, weil wir noch einmal ganz intensive Momente hatten, eine ganz schöne Zeit. Und, aber es war eben so, es ging nahtlos über, es blieb keine Zeit, um meine Mama zu trauern. Also es ging wirklich direkt weiter und dann starb mein Vater 2021. Und auch ihn durfte ich bis zum letzten Atemzug begleiten. Und auch da wieder ganz viel Frieden und ja, Liebe so am Ende. Das war so ein wirklich wie bei allen so eingehüllt sein. Und Ja, und dann setzt es so ein, dass danach natürlich wirklich so, naja, natürlich, nein, es setzte wirklich Erschöpfung auch ein.
Ja, das
Was
kann ich
so
verstehen.
war in der Zeit, es war herausfordernd, auch mit all dem, was so war, auch bei meinem Papa. Und dann starb überraschend noch Anfang, also im Februar 22, mein Schwiegervater infolge einer Hüft-OP. Der nächste Abschied. Und es war wirklich so, naja, Fließband wäre jetzt der falsche Ausdruck, aber es war eins nach dem anderen. Wir kamen gar nicht mal zu uns, richtig so durchzuatmen. Und es war wirklich eine Trauerwelle, durften wir nach der anderen dann surfen. Und dann haben wir gedacht, jetzt ist es gut. Und dann kam aber 23. Genau, da kriegten wir im Frühjahr die Diagnose, dass unsere erste Familienhündin, immer da heißt, ein Lymphom hat und sie starb dann im Oktober 23. Da merkte ich, mit unserer Hündin, da setzt es auch nochmal alles bei mir ein. Und da habe ich auch nochmal so vorweggenommene Trauer mit der Diagnose. Da war erst die Hoffnung da, es wird alles gut und sie kriegt noch auch eine gute Zeit. Und zwar immer klar, dass sie es gut haben soll, nicht leiden, auf keinen Fall. Aber da durfte ich dann noch mal ganz tief eintauchen, ganz tief in die Gefühle. Und da kam wirklich noch mal ganz Altes, auch die Gefühle um Chiara, dann so wie so ein Zeitsprung. Noch mal Diagnosen, noch mal was Negatives, noch mal dieses Reinfühlen. Zu dem Zeitpunkt war ich aber jetzt ja schon ganz anders vorbereitet. So, da kannte ich jetzt auch zum Beispiel ja schon den Seelensport. Ich konnte damit ganz anders umgehen. Und ich wusste, ich lasse die Gefühle zu und es ist ein Moment. Es ist wirklich, wenn wir uns erlauben, die Gefühle zuzulassen, dann erkennen wir, dass wir nicht ewig darunter strudeln, sondern wir fühlen sie und es geht wieder bergauf. Es kommt dann was anderes. Und da hatte ich dann ganz anderen Mut, auch da wirklich reinzugehen und das zu fühlen. Und ja, mit Haut und Haaren. Das war wirklich so, dass ich mich eingelassen habe. Und ich weiß, dass auch unsere Hündin mir das nochmal ganz bewusst geschenkt hat. Dass ich das eben nochmal darf, dass ich wirklich, ja, so richtig tief trauern darf. Und als der Tag gekommen war, das war ganz traurig und trotzdem war ich dann schon wieder anders gefestigt und konnte meine Familie halten.
Weil du dir die Zeit davor genommen hast, so richtig tief einzutauchen und immer wieder die Trauer zuzulassen.
Ja.
Du dann sagst, okay, und dann habe ich gut dastehen können an dem Tag.
Ja, und ich habe das auch eben zum Beispiel mal zurück bei meinem Schwiegervater gemerkt, dass ich eben durch die Erfahrung, die ich schon so gemacht habe, ich konnte das eben auch gut halten. Auch gerade für meinen Mann, das ist, ne,
Ja.
und unsere Tochter, das war wirklich gut. Da konnte ich eben da sein. Und das war ja auch so, auch als das mit meiner Mama war und meinem Papa. Das haben wir, weil wir es als Familie getragen haben. Und weil dieses Thema Trauer kein Tabu ist, dass Trauer und Tod dazugehört. Und dass es eben deswegen ging, weil wir uns gegenseitig getragen haben und sie mir auch eine unglaubliche Stütze bei all dem waren und immer sind. So. Ja. Genau.
Ich könnte dir stundenlang zuhören. Das ist so berührend. So, ich spüre bei mir so, boah, die ganze Zeit die Tränen und aber so schön, wie du es auch so mit so viel Liebe und so viel Frieden mittlerweile, denke ich mal, erzählen kannst. Mit so viel Ruhe und Kraft, die du gleichzeitig ausstrahlst. Das, ja, könnte ich stundenlang zuhören, so deinen Worten. Ja, meine nächste Frage wäre so in die Richtung eben auch so Seelensport. Wann oder wie bist du überhaupt dann zum Seelensport gekommen? Hast du es einfach gegoogelt? Kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, wie du so mir erzählt hast damals. Ist ja doch schon eine Zeit her. Du bist jetzt seit März 2023 schon Trainerin. Deswegen nimm uns da mal mit. Wie bist du auf Seelensport dann gekommen oder gestoßen?
Ja, Seelensport hat mich gefunden. Das ist, also ich bin auf Kurs,
Was?
ich meine, das war damals auch eine ganz andere Veranstaltung. Es war nicht reiner Seelensport, es war ein anderer Tag. Also ich meine, eine Seelensporttrainerin hat ein Angebot gemacht, das umfasste eben auch Seelensport. Aber es war eben ein Tag. Und ich meine, das war damals das erste Mal, als ich damit in Berührung kam. Das war ein Tag für Frauen. Da gab es auch unter anderem eben Seelensport, Meditation. Also das waren so die ersten Berührungspunkte. Und dann gab es nochmal einen anderen Tag, da habe ich das auch gemacht. Und dann war ich auf ihrer Seite und habe gesehen, Seelensport, das möchte ich doch unbedingt machen. Und dann habe ich da nochmal nachgefragt und dann hat sie es auch angeboten. Und dann waren wir in einer kleinen Gruppe. Und da habe ich das kennengelernt. Ja, und dann hat sie sich aber entschieden, umzuziehen. Und da war für mich klar, ich möchte das machen. Ich will auch nicht, das soll bei mir bleiben, weil es so schön ist, weil es einfach die Verbindung zu dir erlaubt. Und das ist auch eben das, was ich so schön finde, egal ob bei Trauer. Und dann egal auch in welcher Form, also es ist ja nicht nur der Verlust durch Tod, in jeder Form. Und irgendwie, das ist mir so bewusst geworden, auch in meiner Tätigkeit jetzt selber als Seelensporttrainerin, wir haben uns alle ein Stück weit selber verloren, selber mit uns in Verbindung zu kommen, zuzulassen, was alles da in uns ist. Und ja, dann habe ich diese Ausbildung gemacht und bin da ganz glücklich mit, weil ich das eben so empfinde, weil du hast die schwungvollen Übungen, aber du hast immer die Möglichkeit, bei dir zu bleiben. Es gibt kein höher, schneller, weiter.
Voll.
Jeder in seiner Geschwindigkeit und in seiner Kraftkapazität. Und das kann wirklich, es kann ja heute so sein und nächste Woche ist es anders. Und es ist egal, was auf den anderen Matten geschieht. Und mal raus, nur mit dir zu sein. Und das finde ich so schön. Und deswegen gebe ich es auch so gerne weiter. Ja.
Schön. Und kannst du so sagen, hat es irgendwie so einen Moment gegeben, wo du zurückblickst jetzt auf die letzten 2 Jahre und sagst, war der war schon besonders schön oder erfüllend oder, weiß ich nicht, berührend oder so mit Seelensport in deinen Angeboten?
Ja, ob so den oder die Momente gibt, das kann ich gar nicht sagen. Ganz zu Anfang, also ich finde es immer wieder faszinierend, wenn sie kommen. Und du siehst noch so die Anstrengung vielleicht auch des Alltags und was so vorgefallen ist. Und hinterher diese Ruhe, dieses Gelöstsein, dieses wirklich Beseeltsein und bei sich angekommen. Ganz viel Dankbarkeit fließt dann da immer. Und das ist so schön, wenn ich die Menschen auch nähern konnte. Und das erfüllt mich. Das macht mich immer ganz glücklich. Ja, und dann freue ich mich immer schon aufs nächste Mal. Und natürlich auch so Rückmeldungen, dass sie sich durch den Seelensport schon stärker und sicherer fühlen. Das finde ich großartig. Oder dieses, wenn mal eine Rückmeldung kommt, Sibyl, das habe ich von dir jetzt gelernt. Ich sage auch mal nein. Das finde ich auch so schön. Und dann
Voll.
das mitzunehmen, wie ne, denn, zu sagen, stopp, so, und sei es nur innerlich, und Grenzen zu ziehen, für sich einzustehen, Stück für Stück und vor allen Dingen sich selbst wichtig zu nehmen, für sich da zu sein, das ja, finde ich ganz
Also
schön.
für die einfach auch so dieses Sehen, wie sich die Menschen darauf einlassen können und sich dann auch verändern, also zum Guten hin in die Richtung, dass sie eben wieder sich selber begegnen und wertvoll betrachten und eben auch Grenzen setzen etc. Das zeigt sich ja wirklich auch immer direkt in der Körperhaltung, eben wie du es gerade gesagt hast, die Art und Weise, wie Menschen beim ersten Mal reinkommen und dann die Art und Weise, wie sie in der letzten Stunde vielleicht reinkommen oder rausgehen, gell, das ist schon, das sind Welten, unfassbar
Ja,
immer wieder.
es ist so schön. Und bin ja jetzt im zweiten Seelensportjahr. Ich habe 24, am 11.01. habe ich angefangen mit dem ersten Kurs und habe, ja, zweimal die Woche gebe ich jetzt ein. Und ja, das ist so schön, die Entwicklung eben zu sehen und das ist auch die Rückmeldung zu bekommen, dass es so ein fester Bestandteil in ihrem Leben ist.
Ja.
Dass es ihnen gut tut. Und der eine eben auch, dass er mal sagt, oh, mir tut es körperlich nicht gut, dann tut es eben körperlich oder eben auch auf der einfach der Gefühlsebene oder auf der seelischen Ebene. Vielleicht gerade nicht so auf der Höhe ist und dann ich fühle mich jetzt stärker. Und das ist schön. Und es macht wirklich auch die Wiederholung. Also
Ja.
das ist wirklich schön, die Übung immer zu wiederholen, um in der Übung zu sein, um nicht mehr gucken zu müssen, sondern jeder ist eingeladen, er darf auch dabei die Augen schließen und dann wirklich mit sich in Kontakt zu kommen. Das ist schön.
Ja, so das Regelmäßige ist das ja A und O, gell? Wenn man etwas einmal macht, dann hat es eine Wirkung für den Moment, aber wenn man es regelmäßig macht, dann verändert sich auch das im Alltag, das Denken, das Fühlen, eben die Begegnung zu den Gefühlen hin. Das kann sich dann wirklich durch die Regelmäßigkeit irgendwie auch festigen. So.
Also ich könnte mir das auch gar nicht mehr vorstellen. Also ich mache ja dann nicht für mich immer eine Einheit jeden Tag. Also das wäre jetzt ne, übertrieben. Aber ich mache einfach Sequenzen, Übungen daraus. Ich könnte gar nicht mehr irgendwie ohne. Also
Ja.
es tut mir gut. Es ist so. Ja.
Schön, schön. Ja, und du hast schon gesagt, du machst im Moment zweimal die Woche einen Kurs. Wir verlinken natürlich auch dein Profil und deine Angebote, also alles zu finden auf der Seite von der Sibyl dann in den Shownotes. Jetzt würde ich gerne noch zwei Sachen von dir wissen wollen. Und zwar deine Lieblingsübung beim Seelensport und warum? Gibt es gerade ohne aktuell oder generell ohne?
Ich habe es ja schon gesagt, ich finde ja ganz viele Übungen ganz wunderbar. Also schön finde ich zum einen den Phönix, weil er eben auch meine Geschichte widerspiegelt, weil ich auch jedes Mal wie ein Phönix aus der Asche wieder aufgestanden bin und die Erfahrung gemacht habe. Und das ist ganz oft so. Und dann ist es oft mal schmerzhaft und dann stehen wir eben wieder auf. Und ich liebe den Schwan, weil er auch meinen Weg so zeigt.
Ja, dieses Wachstum.
Dieses Wachstum und dieses zu erkennen, wertvoll zu sein, so wie wir sind. Und er schenkt so viel Selbstvertrauen und er hat in der Übung von dem wirklichen ganz klein sein, ein sachtes Wachsen bis zum Stehen und dann vielleicht auch mal zurückzugucken, wo ich hergekommen, welchen Weg ich geschafft habe. Und er ist eben auch so sanft. Und du kannst so wunderbar bei dir bleiben und
Voll.
dich auf dich einlassen. Und das liebe ich in dieser Übung.
Ach, schön. Schön. Ah. Du musst ja auch gleich wieder weinen, weil es mich so berührt. Ja, dann die letzte Frage. Was möchtest du einem trauernden Menschen jetzt nur abschließend mitgeben, wenn du vorstellst, da hört jetzt jemand zu? Ich vielleicht gerade in dieser Anfangszeit der Trauer, was würde ich da jetzt gern mitgeben wollen?
Oh, hier würde ich gerne sagen, sei liebevoll und mitfühlend mit dir selbst. Nimm dich selbst wichtig und du bist wertvoll und genau richtig, so wie du bist. Nimm an, was jetzt gerade da ist und fühle, was gefühlt werden möchte. Ja, und wenn dann gerade das aufgrund der Umstände vielleicht nicht möglich ist, weil du unterwegs bist oder im Büro, vielleicht hast du die Chance, kurz rauszugehen auf die Toilette, dann lass es raus. Und wenn auch das nicht möglich ist, dann hol dir am Abend in deinem geschützten Raum diesen Moment nochmal her und geh da ganz bewusst vielleicht nochmal rein und fühle das. Denn jedes Fühlen, das löst. Ist befreit und ja, alles andere staut auf. Und es wird immer mehr. Und irgendwann kommt alles empor. Und so ja, lade ich dich ein. Fühle, fühle, was gefühlt werden möchte.
Schön. Das ist doch ein schöner abschließender Satz. Fühle, was gefühlt werden möchte. Kann ich nur unterstreichen. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank, dass du uns mitgenommen hast auf diese sehr berührende, intensive Reise deiner Verluste. Und es ist richtig schön, dich als Seelensporttrainerin mit dabei zu haben. Also, wenn du um die Ecke wärst, würde ich definitiv mal vorbeikommen bei dir. Aber vielleicht bin ja doch auch mal im Norden unterwegs und wenn, dann werde ich auf jeden Fall auf der Matte stehen bei dir.
Oh, schön, da freue ich mich. Vielen lieben Dank, Kathi, dass ich da sein durfte. Danke für die schöne
Schön.
Begegnung mit dir. Und
Ja, danke und an alle da draußen. Ich bin mir sicher, ihr habt auch viel mitnehmen dürfen können. Und alles Gute, eine gute Woche noch mit der Trauer und denkt dran, alles an Gefühlen immer wieder zu fühlen. Genau. In dem Sinn, tschüss und bis zur nächsten Folge.
tschüss.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.